von immer weiter abweichenden Überlegungen und schlichter Arbeitsverweigerung treiben, bis man sie vor die Tür setzt. Ihren Vorschuss hat sie schon durchgebracht. Für alles andere hat sie gerade keine Zeit.
Sache der Montage.
Disturbed people.
Die Kaput FM.
Hallucinations.
Auditory hallucination.
Hallucinations. I started hearing all the voices where that paranoia sets in. Auditory. Auditory. Auditory.
Auditory hallucination.
Für den eigenen Körper. Zwei Jahre nach ihrem gewagten Auftritt am Set von Valley of the Dolls fühlt Judy Garland sich an einem Abend im Juni 1969 zu nervös für die Menge an Schlaftabletten, mit denen sie sonst die bedrohlichen Gedankenschlaufen in ihrem Bett überspringt. Sie nimmt lieber mehr und rauscht wieder in den Tunnel geradeaus, bis es steil bergab geht. Irgendwo auf der vertrauten Strecke herrscht plötzlich totale Stille. Judy Garlands gebrochener Glanz, ihr kompliziertes Verhältnis zu Drogen und Alkohol, eine Reihe zerbrochener Ehen, eine verzweifelte Suche nach Liebe und Selbstbestimmung. All das hat die Traumbesetzung der Opferrolle schon in den 60er Jahren zu einer Ikone der Homosexuellen gemacht. In der Woche nach ihrem Tod organisieren ihre Anhänger eine Trauerfeier in der größten New Yorker Männertanzbar, dem Stonewall Inn in Greenwich Village. Als die Polizei um 1.20 Uhr das Lokal stürmt, spielt der Musikautomat gerade die Amphetamin-Hymne Over the Rainbow. Ein metallblonder Transvestit verweigert sich, als ein Polizist ihn anweist, sich mit gespreizten Armen und Beinen an die Wand zu stellen. Im nächsten Moment trifft die Faust des Transvestiten den Zudringlichen im Gesicht. Sekunden später sind zwei Dutzend Gäste und Polizisten wild ineinander verkeilt. Was als Massenschlägerei in dem Tanzlokal beginnt, weitet sich innerhalb von Stunden zum Stonewall Riot aus. Die nächtliche Straßenschlacht wird zum Fanal für eine weltweite Revolte der Homosexuellen gegen ihre Unterdrückung. Die schon lange über den Regenbogen in das schwule Nachtleben gewanderten Amphetamine verkörpern nun nicht mehr nur eine drogengefütterte Vergnügungslust in den Clubs. Ihre Zweckentfremdung formuliert auch eine Geste des Widerstands. Sie richtet sich gegen das von der gesellschaftlichen Norm Behauptete und fordert das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper.
Boot FM.
Just mixing it. Just mixing everything that we can think of.
Königin der Bewegung. Joan Former ist gerade 20, als ein Unbekannter sie mit geschlossenen Augen an der New Yorker Lower East Side fotografiert. Abgesehen von dem Foto in ihrem Ausweis soll es sich um die einzige erhaltene Aufnahme von ihr handeln. Mag Former auch kein Buch verfasst haben, es ist nur eine Handvoll Briefe von ihr überliefert, gilt sie doch als weibliche Zentralgestalt der Beat-Generation, der einflussreichsten Literaturbewegung der US-amerikanischen Nachkriegsliteratur. Die ersten Soldaten kehren gerade aus Europa zurück, als Former 1945 den jungen Schriftsteller Jack Kerouac kennenlernt, der sie wiederum seinem Freund Bill vorstellt. Der 10 Jahre ältere Studienabbrecher hält sich mit einer in monatlichen Raten ausgezahlten Erbschaft über Wasser und versucht seinem Leben mit wechselnden Gelegenheitsarbeiten einen äußeren Rahmen zu geben. Manchmal spricht er davon, er wolle schreiben. Ansonsten experimentiert er mit Drogen. Gerade fasziniert ihn Benzedrine. Begeistert weiht er die anderen in seine Entdeckung ein. Joan mag den Duft aus der Tube auf Anhieb. Jack wirbelt es auf einen Berg, wo er über Nacht 4 Romane entwirft, von denen er aber keinen einzigen schreibt. Benzedrine dient für die drei nicht als Mittel, die Anforderungen des Alltags zu genügen, sondern sich aus dessen genormter Langeweile heraus zu katapultieren und dem großen Schlaf der Nachkriegszeit zu entfliehen. Bill und Jack schleppen einige Tage später noch Allen Ginsberg an, den sie als ihren Agenten ausgeben. Damit wohnen nun die Vorreiter der Beat-Generation in Jones kleinem Apartment. Als ihr Ehemann aus dem Krieg zurückkehrt und sieht, was sich in ihrer Wohnung abspielt, reicht er umgehend die Scheidung ein. Kaum ist die Trennung amtlich, heiratet Former ihren Mitbewohner Bill, der mit vollem Namen William Seward Burroughs heißt. Zu den Höhepunkten ihres ersten Ehejahres gehört ein Anruf der Polizei, in dem ihr mitgeteilt wird, ihr Mann sei verhaftet worden, da er Rezepte für Drogen gefälscht hatte. Da ihre Nerven von vielen Peppen sowieso schon blank liegen, fällt ihr der Hörer aus der Hand und knallt gegen den Holztisch aus Mahagoni. Ein paar schwarze Plastikteile splittern ab. Die Bruchstücke auf dem hellgrauen Teppich sehen aus wie der Umriss von Texas. Sie nimmt das als Zeichen. Als Bill wieder freikommt, zieht das junge Paar einen Strich unter den aufreibenden New Yorker Alltag und übersiedelt in den südlichen Flächenstaat. In der ländlichen Umgebung konzentrieren sie sich bald ausschließlich auf die Normalisierung des psychischen Ausnahmezustands.
Paranoia,
delusion,
hallucinations,
dieses Langzeitversuchs gezeugte und ausgetragene Sohn Billy schreibt als 19-Jähriger: Meine Mutter muss eine ungewöhnliche Frau gewesen sein. Während meiner gesamten embryonalen Entwicklung hat sie täglich genug Benzedrin konsumiert, um einen hart arbeitenden Farmer ohne weiteres umzulegen. Während mein Vater dreimal täglich Heroin schoss, um auf seine vornehme und nachdenkliche Art mitzuhalten. Trotzdem blieb Billy von Fehlbildungen wie Lippenspalte, Herz, Wirbelsäulen oder Rückenmarksmissbildung, den typischen Folgen der Amphetamineinnahme während der Schwangerschaft, verschont. Amerikanischer Traum aus der Tube. Allein in New York beginnt Jack Kerouac 1947 On the Road zu schreiben. Ein Roman, den zuerst mehr als ein Dutzend Verlage ablehnen, bevor sich die Karussellfahrt über nordamerikanische Landstraßen zum literarischen Klassiker der Zweckentfremdung von Amphetamin entwickelt. In On the Road wandelt sich der Zauber der Beschleunigung in ein überdrehtes Selbstgespräch über die freie Fahrt für freie Bürger. Der amerikanische Traum von einem grenzenlosen Weiter wirkt wie in einem tiefen Kratzer in der Platte hängen geblieben. Dean Moriarty und Sal Paradise, die Helden des Romans, rasen amphetamingetrieben hinter Vorstellungen her, von denen sie nur ahnen, was sie sein könnten, und bleiben immer an derselben Stelle hängen. Weiterfahren. Jenseits der motorisierten Wanderlust ereignet sich in dem Roman wenig. Da die Akteure von ihrer eigenen Aufregung oberhalb der Richtgeschwindigkeit aufgesaugt werden. Den heiligen Blödian Dean Moriarty hat Kerouac seinem Freund Neil Cassady nachempfunden. Cassidy ist schon im Auto zur Welt gekommen, geboren, um sich zu bewegen. Der Selbstfahrwagen bleibt der Ort, an dem er sich als Herr über das Durcheinander seines Lebens fühlt. Das Heraustreten in eine Ekstase der Geschwindigkeit erlaubt dem Mann mit Batterien, die sich nie zu entladen scheinen, an alles und nichts zu denken. Für die riesige Aufmerksamkeit bei kürzester Konzentrationsspanne, die nicht in der Lage ist, einen Gedankengang zu beenden, liefert die Windschutzscheibe das ideale Format. In gefährlich schwankenden Stimmungen glupschen Moriartys Augen in alle Richtungen, während der Mund mit extremen Überhöhungen um sich wirft. Rasant schnell zischt der Zappel-Philipp durch die Räume. Alles schien er gleichzeitig zu tun, eine Bewegung des Kopfes rauf, runter, nach links, nach rechts, zuckende, energische Hände, rasche Schritte, hinsetzen, Beine übereinander schlagen, aufstehen, Hände reiben, sich vorn zwischen den Beinen kratzen, Hose heraufziehen, aufsehen und während der ganzen Zeit stieß er mir in die Rippen und redete. Glauben an sich selbst, den besten Fahrer der Welt, drückt er aufs Gaspedal, um das Ende des messbaren Bereichs zu überschreiten. Rund um die Uhr mit der eigenen Bewegung beschäftigt, hat er zu viel vor, als dass er den mit Benzedrin-Stiften übersäten Boden seines Autos aufräumen könnte. Den Vorschlag, eine Pause einzulegen, brüllt er, begleitet von der Körpersprache eines zitternden Aals: Du kannst die Maschine nicht aufhalten. Moriartys Raserei liest sich wie die psychiatrische Beschreibung der Manie, einer Normabweichung, die in der Regel zweipolig als manisch-depressive Erkrankung auftritt. Symptome der Manie sind starke Erregung, innere Getriebenheit bei gehobener heiterer Gereiztheit, rastlose Aktivität, Unruhe, Verlust von Hemmungen, starker Rededrang wandert weitschweifig und ideenflüchtig vom Hundertsten ins Tausendste, Realität zerrinnt. Größenwahn lauert an jeder Ecke. Und Schlaf wird als Zeitverschwendung erlebt. Offen bleibt, ob der ölverschmierte Held mit glühender Kippe seine manischen Episoden mit Benzedrin in die Länge zieht. Oder ob die Droge überhaupt erst das Gefühl der Besessenheit erzeugt. das Buch erhebt die manieähnliche Befindlichkeit zu einem Ideal der Selbstverwirklichung des spätmodernen Menschen und Künstlers. Während einer ihrer Zickzack-Fahrten durch die USA besuchen Moriarty und der Ich-Erzähler Sal Paradise in Texas einen gewissen Old Bull. Die Literarisierung von William S. Burroughs rechnet ihnen mit entnervtem Ausdruck vor, was seine Frau Jane Lee, alias Joan Vollmer, in der Woche an Benzedrin verbraucht und dass er dafür ein Fünftel seiner Rente ausgeben muss. Obendrauf rechnet er, was er selbst für das teurere Morphium benötigt. Eine der wenigen Stellen in dem Buch, an der das Verhältnis von Drogen und Geld eine Rolle spielt. Ansonsten liegt der Stoff einfach auf der Straße. Die Wirkung der Droge verdankt Kerouac den überaktiven, in sich selbst vernarrten Hauptdarsteller und seine eigene Befindlichkeit des verzückten Beobachters, der sich an dem Objekt seiner Begierde nicht satt sehen kann. Das erregte Wechselspiel zwischen Akteur und Beobachter spiegelt sich in einer zugleich fahrigen und vorwärts preschenden Sprache. Sätze knicken überraschend ab, lösen sich in Staccato auf, um nach dem Punkt wieder durchzustarten. In der Verlangsamung droht die Leere. Stillstand riecht nach Tod.
Hallucinations, and I don't know what's going on behind me.
Liberalisierung für verbesserte Kontrolle. Als Kerouac das Buch fertig geschrieben hat, zerstreitet er sich mit seinem Freund Cassidy. Als lebendiges Vorbild hat der seine Schuldigkeit getan und wird nicht mehr gebraucht. Die Wege der beiden Männer trennen sich. Jack Kerouac formalisiert die Schreiberfahrung von On the Road in der Technik des Speed Writing, dem Transkribieren eines unter Amphetamineinfluss ausgelösten und auf Tonband aufgenommenen Wortschwalls ohne nachträgliche Änderung. Mit Hilfe solcher Entleerungen schreibt er Buch um Buch. Er ruiniert sich mit dem Alkohol, der ihn beruhigen soll. Neal Cassady, die Brücke der Beat-Literatur zum echten Leben, beginnt nach einer kurzen Phase, in der Allen Ginsberg seine ständigen Ansprachen stenografiert, selbst zu schreiben. Während sich die weißen Blätter unter seiner Hand füllen, entdeckt Cassady, dass Fahren und Schreiben dicht beieinander liegen. Das Auto fährt selbst, der Autor schreibt selbst. Beides tut sich besser auf Amphetamin. Der Fahrtenschreiber erfindet sein alter Ego aus Maschine und Mensch, den Rennfahrer Joe Hans. Ein Bastard, der zu gierig ist, um aufrecht zu sitzen. Weit nach vorn gebeugt rast der Besessener seiner Wirklichkeit hinterher, die ihm längst entglitten ist. Dass Hans die Realität aus den Augen verliert, ist erstaunlich, da er über eine fantastische Wahrnehmung verfügt. Ein Sehvermögen mit der Fähigkeit, schon während des Denkens zu handeln. Eine Reaktionsgeschwindigkeit, die sich als doppelt so schnell wie die aller anderen erweist. Ermöglicht wird sein Tempo durch eine implantierte Sehhilfe, die 50 Bilder in einem einzigen zusammensetzen kann. Die wundersame Prothese, gepaart mit der ihm eigenen Manie, kürt ihn zu seinem eigenen Weltmeister. Weniger technisch beschreibt Neal Cassady das Werkzeug Amphetamin in einem Brief als Mittel zur Selbstbeobachtung, dass es ihm erlaubt, sich bis in das Innerste seiner Augäpfel zu vertiefen. ...20 Jahre nach seinem Auftritt in On the Road heuert Cassady unter dem Spitznamen Speed Limit bei dem schreibenden Wunderkind Ken Kesey als Busfahrer an. Der Autor des Verkaufsschlagers Einer flog übers Kuckucksnest will mit der Tour eines ausgedienten Schulbusses, den seine Mitarbeiter zu einem kunterbunten Popmobil aufgemotzt haben, Werbung für sein zweites Buch machen. Der spektakuläre Clou der übers Land ziehenden Kampagne ist eine mit LSD-25 versetzte Flasche Orangensaft im Kühlschrank des Wohnmobils. Bei öffentlichen Acid-Tests verteilen Kesey und seine Mitarbeiter den bewusstseinserweiternden Saft als Versprechen gesteigerter Modernität. Kesey ist erstmals als studentische Versuchsperson bei einem CIA-Experiment mit Hochbegabten in Kontakt mit LSD-25 gekommen. Will er jetzt die Drogenversuche an die Öffentlichkeit tragen? Oder setzt er einfach nur auf Bambule? Einige behaupten, Kesey und der Psychologielehrer und LSD-Missionar Timothy Leary seien als Sympathieträger der Gegenkultur vom amerikanischen Geheimdienst in Langley dazu ausgewählt worden, die Droge von ihren militärischen Vorzeichen zu befreien und als modernes Versprechen in den zivilen Alltag einzuführen. Die Beeinflussung der Bürger mit LSD-25 sollte dann die Grundlage für eine staatliche Bewusstseinsprogrammierung bilden. Ob nun im Auftrag des Geheimdienstes oder im Zuge eines unklar gesteuerten Zeitgeistwechsels, in jedem Fall entsteht ein öffentliches Gespräch über die Umnutzung von Drogen zu Rausch- und bewusstseinserweiternden Zwecken. Ein interessierter Dritter an dieser Entwicklung lässt sich leicht ausmachen. Unterdrückung von Rauschmitteln führt zwangsläufig zu unzugänglicheren Unterwelten, weshalb eine liberale Drogenpolitik im polizeilichen Interesse der auf Kontrolle ausgelegten Gesellschaften liegt. Schon 1952 kühlt sich die junge Ehe von William Burroughs und Joan Fulmer ab. Der bisexuelle Burroughs hat sich in einen jüngeren Mann verliebt, mit dem er oft für Wochen aus dem Familienleben verschwindet. Fulmer, die allein mit den Kindern Billy und Julie zu Hause hockt, geht es schlecht. Ständiges Benzedrin, inzwischen kombiniert mit Alkohol, treibt sie noch tiefer in ihre einsame Selbstzerstörung. Schon vor dem Frühstück am Rande des Nervenzusammenbruchs beginnen der 27-Jährigen die Haare auszufallen. Es dauert nicht lange, bis die Situation eskaliert. Am 5. September desselben Jahres trifft sich das Ehepaar mit zwei Bekannten, von denen die beiden ein Gewehr kaufen wollen. Um das Geschäft in Gang zu bringen, wird getrunken. Nach dem dritten Glas behauptet der angeheiterte Burroughs, seine Frau und er würden planen, nach Südamerika auszuwandern. Dort wolle er seine Familie als Jäger ernähren. Das würde wohl bedeuten, sie müssten verhungern, krankert Fulmer. Wütend erwidert Burroughs, er könne beweisen, wie gut er schießen kann. Er fordert seine Frau auf, sich ein Glas auf den Kopf zu stellen. Die tut, wie ihr geheißen, schließt die Augen und wispert, sie könne kein Blut sehen. Im nächsten Moment fällt der Schuss. Das Glas liegt unversehrt am Boden. John Vollmer stirbt in der nahegelegenen Rotkreuzstation mit einer Schusswunde in der Stirn. Laut einer Meldung der Presseagentur AP gesteht Burroughs der Polizei zunächst die Wilhelm Tell-Geschichte. Nach einem Gespräch mit seinem Anwalt widerruft er aber das Geständnis und beharrt nun darauf, es sei ein Unfall gewesen, der Schuss habe sich aus Versehen gelöst. Letztlich kommt er mit 30 Tagen Gefängnis und einer Geldstrafe davon. Burroughs, der bei Bedarf ein schielendes Kaninchen aus dem Hut ziehen kann, verwandelt die Tötung seiner Frau über die Jahre zu einer immer weiter verfeinerten Anekdote in seiner schillernden Aura als Gentleman-Junkie. Sein selbstbezogener Nachruf bleibt nicht allein. Bald spukt das dem Beweis der Zielsicherheit ihres Mannes gefallene Damenopfer als Gespenst durch die Werke zahlreicher Männer. Fast so, als hätten die sich gemeinsam dafür entschieden, der Muse ein Nachleben im Text zu schenken. Jack Kerouac literarisiert die Amphetaminkönigin gleich in mehreren Romanen, als Mary Dennison in Town and the City und als June in Manatee of Duluth. Allen Ginsberg begegnet dem Geist von Vollmer 4 Jahre nach ihrem Tod im Traum und schreibt danach Howl, ein Geheul über die besten Köpfe meiner Generation vom Wahn zerstört. Es wird das populärste Gedicht der US-amerikanischen Nachkriegsliteratur und der meistgekaufte Gedichtband des 20. Jahrhunderts. Acht Jahre nach dem Tod seiner Frau veröffentlicht Burroughs mit Naked Lunch die Innenansichten seines Lebens als Junkie im Gewand eines Groschenromans. Von nun an wird der schreibende Witwer nicht müde zu betonen, ohne den Tod seiner Frau hätte er das große Stück Literatur nie schreiben können. Wie es sich für ein Beatkind gehört, dessen Pflicht es ist, gelebtes Leben in Text zu verwandeln, verfasst der Sohn Billy mit 19 Jahren während des Aufenthalts in einer Entzugsklinik mit dem Kurzroman Speed seinen Beitrag zur Familienchronik. In dem autobiografischen Roman haut Billy aus dem Haus der Großeltern Burroughs in Palm Beach ab, bei denen er seine Kindheit verbracht hat, und geht nach New York. Dort entscheidet er sich für ein neues Leben im Zeichen der Familie, mit Hilfe von Methadrine, einem injizierbaren Methamphetamin der namensverwandten Firma Burroughs Wellcome, versetzt er sich in den Zustand eines andauernden Spacing. Sein Verstand wird abgeschaltet, während die Sinne auf Empfang bleiben. Wieder und wieder dehnt er die Wahrnehmungsblase mit noch mehr Methadrine. Selbstbild als zu spät geborener Obersturmbahnführer im Stechschritt durch seine Wohnung und erklärt Billy ausufernd, wie er den Drogenhandel durch straffene Organisation optimieren wolle. Seinem Zuhörer ist das egal. Entscheidend ist, Hans Methadrine füllt Billys Tage. Tage, aus denen sonst nur Leere gähnt. Jetzt sieht er überall Gesichter. Wohin ich auch blicke, war irgendwer da. Winzige Menschen schliefen in einem Aschenbecher und ein Riese lehnte sich verdrießlich gegen das Chrysler Building. Die Bäume des Washington Square waren mit Gesichtern aus der Vergangenheit gehüllt. Gesichter, die im Winde wehten. Obwohl ich noch sehr jung bin, das Bedrohliche erscheint immer noch besser als die Leere. Jahre nach John Vollmers Tod produzierte Regisseur David Cronenberg eine Verfilmung von Burroughs Legende. In Naked Lunch hat sich der Schriftsteller endgültig in seine Sagengestalt verwandelt, die berichtet, insektenäugige Bewohner einer gewissen Zone hätten dem Kosmonauten des inneren Raumes befohlen, seine Frau zu töten, damit sie fortan durch die Texte geistern kann. Rückblickend kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, der Beat-Generation sei es mehr um die schnellstmögliche Erfüllung ihrer persönlichen Wünsche gegangen, als um politischen Widerstand. In vorauseilendem Gehorsam feierten die Beats in ihrer Besessenheit vom Aufreißen und Reinbeißen genau jene Bedingungen, aus denen sie vorgaben, auszubrechen. In ihrer Besessenheit vom Auto machten sie das größte Freiheitssymbol des amerikanischen Traums für den Kalten Krieg mobil, indem sie dem Individualverkehr, Fords Konzept sozialer Kontrolle, ein Flair von wildem Westen einhauchten und schneller fuhren, als die Polizei erlaubte, wobei sie ihre Geschwindigkeit damit verwechselten, sich der sozialen Dressur zu entziehen. So dienten die Beats als Vorbilder für eine neue Form der Mobilisierung immer größerer Teile der Bevölkerung. Die größere Verfügbarkeit der Technologie spiegelte sich in der Gestaltung der Autos. Linien begannen zu fließen und Heckflossen winkten. Geschwindigkeit formte sich in weniger aggressiven Zeichen aus. Hätte ich mal zwei Sätze früher aufgehört, scheiß Ende.
Just
kaputte Femme.
Just mixing everything that we can think of.
Kaputte Femme. 1. Jänner 2026. Live aus dem Studio von Radio Helsinki. Zusammen mit Hungover. Danke. Erster gemeinsamer Jam. Wahnsinn. Die Texte heute, abgesehen von dem bereits mal gelesenen Drogentext aus dem Negazin, wo ich nur die ersten paar Sätze gelesen habe und ihn ganz drastisch aus dem Kontext gerissen habe. Die Texte ansonsten waren aus dem Buch mit dem naheliegenden Titel Speed. Eine Gesellschaft auf Droge von Hans-Christian Dani, den wir auch schon mal in dieser Sendung hatten mit dem Buch Morgen werde ich Idiot über Kybernetik. Ja, kaputt FM.
Kaputt FM.
Jeden zweiten Donnerstag um 22 Uhr, 22 bis 0 Uhr hier auf Radio Helsinki. Und tatsächlich, man kann Sendungen auch nachhören. Und die über kaputtfm.noblogs.org sich anhören oder herunterladen oder auch über freieradios.net, freie-radios.net. Auch dort findet man einige ausgewählte Episoden von kaputtfm in digitalisierter Form.
Kaputt FM.
Just mixing. Just mixing everything that we can think of.
Симфония Донбасс. Тысяча 900